Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Seit November 2002 ist in der Türkei Erdogans AKP an der Macht, gestartet mit dem Versprechen, das Land zu demokratisieren. Heute ist davon nicht mehr viel übrig. Wir sprechen gleich über den Wandel Erdogans in den letzten 20 Jahren. Außerdem berichten wir über die prekären Arbeitsbedingungen von Fahrradkurieren in Spanien. Und es geht nach Großbritannien, wo viele Bürger Neuwahlen fordern. Vor 20 Jahren ist in der Türkei eine völlig neue Partei an die Macht gekommen, die AKP von Recep Tayyip Erdogan. Am 3. November 2002 hat sie aus dem Stand die absolute Mehrheit im Parlament erobert.
Türkiye yeni bir döneme girmektedir.
Heute beginnt in der Türkei ein neues Zeitalter. Mit Gottes Hilfe schlagen wir eine neue weiße Seite in der Geschichte des Landes auf. Unsere Partei ist bereit, unser Volk zu besseren Zeiten zu führen. Wir werden die Verfassungsinstitutionen stärken, den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union beschleunigen und die Integration der Türkei in die Weltwirtschaft vorantreiben. Und wir werden dabei den Lebensstil aller Bürger achten und respektieren. Ja, so klang Erdogan damals beim Wahlsieg. Eingelöst hat er all diese Versprechen nicht. Im Gegenteil, er hat die Türkei in eine Autokratie verwandelt. Der ganze Staat hängt nun vom Präsidenten ab. Wie es dazu kommen konnte, möchte ich mit Susanne Güsten in Istanbul besprechen. Frau Güsten, die AKP hat vor 20 Jahren aus dem Stand die absolute Mehrheit bekommen. Wie ist dieser Erfolg zu erklären?
Nun, zu einem kleinen Teil ist er mit den Besonderheiten des türkischen Wahlsystems zu erklären, weil sie hatten 34% der Wählerstimmen und trotzdem die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament. Das war damals die große Überraschung, mit der niemand gerechnet hatte. Aber der größere Grund, der wahre Grund dafür, dass sie an die Macht kamen, ist der Zustand, in dem die Türkei damals vor 20 Jahren war, was man heute vielleicht vergessen kann, aber dass die Türkei ja damals auch ein sehr finsteres Land war. Sie hatte entsetzliche Jahre hinter sich. Den Krieg in dem Kurdengebiet der 90er Jahren, wo hunderte Dörfer von der Armee niedergebrannt wurden und hunderttausende Menschen auf der Flucht waren. Damals verschwanden Dissidenten von der Straße und ihre Knochen liegen heute noch in irgendwelchen Brunnenschächten. Die Militärs hatten das Sagen. Eine instabile Koalitionsregierung löste die andere ab, aber zu sagen hatten sie alle nichts. Und dann gab es noch eine ganz, ganz schwere Wirtschaftskrise, wo das Land wirklich am Boden lag und nach dem IMF, nach dem Internationalen Währungsfonds rufen musste. Und da kam Erdogan, da kam die AKP und sagten, wir sind eine ganz neue Partei, wir schlagen eine neue weiße Seite auf, wir ändern das alles. Und damit haben sie den Menschen Hoffnung gegeben.
Welche Hoffnung haben die Bürger damals mit Erdogan verbunden?
Nun, erstens das Aufräumen mit der ganz weit verbreiteten Korruption. AK-Partei, die Abkürzung heißt auf Türkisch Weiße Partei, und das sollte so symbolisieren, Schluss mit Korruption, sauber, aufrecht aufräumen, das war das eine. Und dann das Versprechen war Demokratie, Achtung der Menschenrechte, wirtschaftlicher Aufschwung, Beitritt zur EU, das war damals ein explizites Ziel der AKP, und Frieden mit den Ländern ringsum in der Region, mit allen Nachbarn. Also all diese Sachen, darauf haben die Menschen gehofft, als sie Erdogan gewählt haben. Und zwar nicht nur Islamisten, da war eine ganz breite Koalition, die ihn unterstützt haben. Das waren Liberale, das war die Wirtschaft, die einfach nicht mehr an- und aus wusste.
Heute hat Erdogan den gesamten Staatsapparat unterworfen. Das war also damals gar nicht absehbar.
Nein, nicht in dem Grad, in dem er es bis heute getan hat, in dem er sich ja alles unterworfen hat, aber bis zu einem gewissen Grad war es auch gewünscht, weil seit dem Militärputsch von 1980 war das Militär am Ruder und eigentlich in der gesamten Geschichte der Türkischen Republik, die ja als von Atatürk als relativ autokratisches System schon gegründet war, gab es immer einen Staat, der machte, was er wollte, und Regierungen, die drunter kamen und gingen, aber nicht viel ändern konnten. Also ein Diktat des Militärs, der Bürokratie, auch durch die Justiz regierten die herrschenden Eliten. Also das wollte man eigentlich auch schon, dass er die an die Leine legt, dass er das Militär konfrontiert. Und das hat er ja auch getan. Also er hat in einer gewaltigen Machtprobe mit dem Militär im Jahr 2007 das Volk an die Urnen gerufen und sich durchgesetzt und hat das als erster geschafft in der Geschichte der Türkischen Republik, dieses Diktat der Militärs aufzubrechen. Also das wollte man schon, aber dann ging es halt so weit, dass es irgendwann gar keine Fesseln mehr gab und er sich alles unterworfen hat, was vorher das Militär sich unterworfen hat.
Mhm. Wann und warum hat sich das Ganze dann gedreht? Waren es vor allem die Gezi-Proteste 2013 oder der gescheiterte Putschversuch 2016?
Nein, das begann, also die Wurzeln liegen schon lange vorher, weil der Gezi-Protest war ja eigentlich schon ein Aufbegehren von breiten Bevölkerungsschichten gegen die Autokratisierungstendenzen, die die Regierung ja schon aufwies. Also die Experten streiten sich, wo genau der Wendepunkt liegt. Ich würde ihn persönlich auf das Jahr 2011 legen, also auf den Zenit des Erfolges der AKP. Die hat im Jahr 2011 hat sie einen riesigen Wahlerfolg eingefahren mit fast 50% der Wählerstimmen, also 10 Jahre, nachdem sie an die Macht angetreten ist, hatte sie ihr Wählermandat nochmal um 15 Prozentpunkte gestärkt. Und in dem Moment, und damals, da hatten sie es als Militär schon an die Leine gelegt, sie brauchten dann keine Bündnispartner mehr. Sie waren nicht auf ihre alten Unterstützer aus dem liberalen Lager, in der Linken, in anderen Teilen der Gesellschaft angewiesen. Sie konnten jetzt alleine nach der Macht greifen und das haben sie getan. Und Gezi war dann nur noch Ausdruck von dem Unbehagen der Menschen, von breiten Teilen der Bevölkerung gegen diesen Griff nach der absoluten Macht. Aber da war es schon zu spät, wie wir inzwischen wissen.
Welche Schuld hat die EU?
Ja, am Ende ist jeder an seinem Schicksal selber schuld, aber es gibt 2 oder 3 Wendepunkte, wo Bruchpunkte in den Beziehungen zur EU, wo die türkische Opposition heute doch sehr verbittert ist. Das eine ist nach dem rasanten Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit der AKP im Jahr 2005, gab es einen gewaltigen Reformschwung. Die AKP hat in den ersten Jahren ja wirklich das Demokratisierungsversprechen eingelöst, hat serienweise demokratische Reformen verabschiedet, die Rechte der Frauen gestärkt, der christlichen Minderheiten, hat als erste Regierung versucht, diese Kurdenfrage zu lösen, auch wenn sie nachher davon wieder Abstand genommen hat. Was war Ihre Frage nochmal?
Welche Schuld die EU trägt. Aber,
Richtig, genau. Und da dieser Reformschwung ist in dem Moment erlahmt, dass als die EU unter dem französischen Präsidenten Sarkozy, wenige Jahre nach Beginn dieser Beitrittsverhandlungen, als sie die Karotte quasi weggenommen haben und gesagt haben, na, ihr kommt eh nicht in die EU. Der Platz der Türkei ist nicht in Europa. Und dann fragte man sich in der Türkei schon, also wozu das alles? Und der zweite Bruch, den die türkische Opposition der EU sehr übel ankreidet, ist das Flüchtlingsabkommen von 2016, dass die Türkei die Flüchtlinge aus Syrien behält und dafür bestimmte Zugeständnisse bekommt. Aber vor allem implizit in dem Deal, sagt die türkische Opposition, war, dass die EU künftig wegguckt, dass sie nicht mehr guckt, was im Inneren der Türkei geschieht, dass sie nicht mehr Menschenrechtsverletzungen kritisiert, keine Repressionen mehr kritisiert, dass sie quasi Erdogan einen Blankoscheck dafür gibt,
Frau Güssen,
er im Inneren der Türkei
wir müssen leider zum Ende kommen. Mehr zu Ihrer Recherche von Susanne Güsten zu 20 Jahren AKP in der Türkei gibt's heute Abend im Hintergrund um 18.40 Uhr. Fahrradkuriere von Plattformen wie Glovo, Uber Eats oder Deliveroo arbeiten in vielen europäischen Ländern unter prekären Bedingungen. Sie machen sich den Rücken kaputt für den Mindestlohn, wenn überhaupt. Die spanische Regierung wollte das ändern. Die Linkskoalition hat vor einem Jahr ein spezielles Rider-Gesetz beschlossen. Fahrradkuriere sollten damit Arbeitnehmerrechte bekommen, festangestellt werden. Doch noch immer liegt vieles im Argen. Warum das so ist, erklärt uns Julia Macher.
Die Avinguda-Diagonal in Barcelona. In der Nähe der Filiale einer Fastfood-Kette vertreibt sich eine Gruppe von Fahrradlieferanten die Wartezeit mit ihren Smartphones. Auf die Frage, ob einer von ihnen einen Arbeitsvertrag habe, schütteln sie den Kopf. Von den Arbeitsbedingungen erzählen will nur Javier. Ich werde weiter pro Auftrag bezahlt, habe keine Arbeitnehmerrechte, weder Mindestlohn noch Anspruch auf Urlaub oder Krankengeld. Seit 4 Jahren arbeitet der Mit-30er für Glovo. Etwa 1.000 Euro verdient er im Monat bei 50 Arbeitsstunden. Er hat gegen die Firma geklagt, das Urteil steht noch aus. Gegen Glovo wird immer wieder prozessiert. Erst kürzlich hat Spaniens Arbeitsministerium den Essenslieferdienst zu Sanktionen von 80 Millionen Euro verdonnert für die Beschäftigung von Scheinselbstständigen bereits vor dem Inkrafttreten des Rider-Gesetzes. Weitere Verfahren hängen an. Laut spanischem Gesetz gelten Kuriere prinzipiell als Arbeitnehmer, es sei denn, die Firma beweist ihre Selbstständigkeit. Doch der spanische Marktführer Glovo hat nur 20% seiner Rider unter Vertrag genommen, der Rest arbeitet weiter auf eigene Rechnung. Arbeitsrechtler Adrián Todolí sieht darin einen kalkulierten Gesetzesbruch. Wenn Firmen sich nicht an dieses Gesetz halten, gewinnen sie Marktanteile gegenüber denen, die das Gesetz befolgen. Tatsächlich haben bis auf Glovo zunächst alle Firmen ihre Rider eingestellt. Weil Glovo dadurch seinen Kunden günstigere Tarife anbieten konnte, hat die Plattform Mitbewerber verdrängt. Alle wissen, dass sie sich früher oder später an das Gesetz halten müssen, aber wenn sie in der Zwischenzeit ihre Marktanteile ausbauen können, dann lohnt sich das für sie. Das hat zu einem Domino-Effekt geführt. Auch Glovos Konkurrenten rudern inzwischen bei der Einstellung ihrer Kuriere zurück. Viele Lieferdienste haben die Algorithmen geändert, über die die Kuriere ihre Aufträge erhalten und abwickeln. Bei Uber Eats etwa können die Boten seit kurzem den Tarif, zu dem sie arbeiten wollen, selbst bestimmen. So wollen die Firmen beweisen, dass die Boten selbstständig sind. Gewerkschaften haben arbeitsrechtliche Schritte angekündigt, doch solche Verfahren können sich über Jahre hinziehen. Vor Gericht wird die Argumentation der Lieferdienste keinen Bestand haben, glaubt Todolí. Das spanische Rider-Gesetz sagt ganz klar, wer unter einem Algorithmus arbeitet, kann nicht selbstständig sein. Denn selbst wenn ein Kurier theoretisch über seinen Arbeitsort oder Tarif frei entscheiden kann, ist er durch den Algorithmus eingeschränkt. Beispiel Tarifwahl. Egal welchen Preis der Kurier verlangt, wird der Algorithmus automatisch dem günstigeren Mitbewerber den Zuschlag geben. Das Gleiche gilt für den Standort. Theoretisch kann der Kurier überall arbeiten, tatsächlich aber stehen alle vor dem McDonald's, wo die meisten Bestellungen einlaufen. Denn der Algorithmus wählt den Kurier aus, der am nächsten ist. Als gut gemeint, aber schlecht durchgeführt, kritisiert der Arbeitsrechtler das Gesetz. Solange Lieferdienste darauf spekulieren, dass der Wettbewerbsvorteil durch Gesetzesübertretung etwaige Sanktionen wieder ausgleicht, sei es um die Arbeitnehmerrechte der Rider schlecht bestellt. Der Gesetzgeber hat einfach versäumt, Mechanismen einzuführen, die die Umsetzung des Gesetzes garantieren und hat die Überwachung an die Gerichte ausgelagert. Das ist das Problem. Es gibt weder spezifische Sanktionen noch Kontrollen noch andere Garantien.
Eine Nachbesserung des Rider-Gesetzes steht trotz der Probleme nicht auf der Tagesordnung. Juliana Macher berichtete. Vor einer Woche hat der britische König Rishi Sunak zum neuen Premierminister ernannt. Gewählt wurde der Tory-Politiker allerdings nicht. Genauso wie seine Kurzzeitvorgängerin Liz Truss. Viele Britinnen und Briten sind deshalb unzufrieden. Sie halten die Premier- und Kurswechsel für nicht besonders demokratisch und fordern Neuwahlen. Viele sehen die Konservativen auch mit Sunak an der Spitze kritisch. Labour dagegen hätte sehr gute Chancen, Wahlen zu gewinnen. Christoph Prössel berichtet.
Viele in Großbritannien reiben sich nach den turbulenten Tagen die Augen. Der dritte Premierminister innerhalb weniger Wochen. Und viele sind der Meinung, eigentlich hätte es Neuwahlen geben müssen. So wie diese junge Frau in Belfast.
There's nothing democratic about that. I feel like they need to call a general election.
So wie das jetzt gelaufen sei, daran sei nichts demokratisch. Ähnlich sehen das etwa 56% der Britinnen und Briten, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben hat. Viele sind unentschieden. Gegen Neuwahlen haben sich 29% ausgesprochen, vor allem die, die die Konservativen gewählt haben. Denn sie wissen, wenn es Neuwahlen gäbe, würden die Tories massiv verlieren. In den Umfragen liegen sie derzeit bei 19%, Labour hingegen bei 56%. Und Rishi Sunak, der neue Premierminister, wird er ein guter Premierminister sein?
Well, still to be proven, let's say. Still to be proven, but I'm hopeful.
Das müsse sich zeigen, sagt diese Frau, aber sie sei zuversichtlich. Für viele Menschen gilt, alles besser als Liz Truss.
Er war ja Finanzminister, er versteht, um was es jetzt geht. Er wird aufdecken, was Truss umsetzen wollte und was zu den Problemen geführt hat. Wir müssen das seriös angehen. Wir können nicht auf Pump leben. Ja, ich erwarte auch Einsparungen, sagte dieser Mann. Viele schreiben Rishi Sunak eine große finanzpolitische Kompetenz zu. Nicht nur die Händler an den Finanzmärkten und die Experten in den Instituten und an den Universitäten. Sunak hatte im Wahlkampf um den Parteivorsitz Liz Truss immer wieder mit der Befürchtung konfrontiert, dass ihr Plan, die Steuer massiv zu senken, nicht aufgehen werde. In den Umfragewerten konnte Sunak in den vergangenen Tagen leicht zulegen, wobei die Mehrheit ihn kritisch sieht. 41% der Befragten sagen, sie seien von seiner Politik enttäuscht oder ziemlich enttäuscht. 38% sagen, sie befürworteten seine Politik. Aus unterschiedlichen Gründen. Rishi Sunak ist sehr wohlhabend, hat in eine reiche Familie geheiratet. Medienberichten zufolge ist sein Vermögen doppelt so groß wie das des Königs. Boulevardblätter recherchierten, dass er Sneaker für mehrere hundert Pfund trägt, zum Maßanzug. Großbritannien erlebt eine massive Krise der Lebenshaltungskosten. Die Inflation liegt bei über 10%. Energie- und Lebensmittelpreise steigen deutlich. Die Tafeln verzeichnen immer mehr Bedürftige, oft auch Menschen, die arbeiten, aber bei denen das Geld einfach nicht bis zum Monatsende ausreicht. Rishi Sunak kann nicht die Nähe zu den Menschen vermitteln, wie es beispielsweise Boris Johnson vermochte. Johnson kam auch aus einer wohlhabenden Familie, besuchte die Eliteschule des Landes in Eton, wirkte jedoch mit seiner Hemdsärmeligkeit immer nahbar. In Schottland ist die Verärgerung über den dritten Premier in Folge ohne Wahlen besonders gut erkennbar. Hier ist die schottische Nationalpartei stark, die eine sozialdemokratische Politik mit der Forderung nach der Unabhängigkeit verbindet. Und viele fühlen sich jetzt bestätigt.
Ich bin eine dieser Personen, die ein Unabhängigkeitsreferendum für Schottland fordern. Ich wollte den Brexit nie. Ich bin sicher, Rishi Sunak wird seinen Job gut machen, aber ich bin für Nicola Sturgeon. Ich liebe sie.
Die Premierministerin von Schottland ist von der SNP, will ein Referendum durchsetzen. Das oberste britische Gericht prüft gerade, ob dies überhaupt möglich ist. Die erste große Prüfung für Rishi Sunak wird jedoch die Finanzplanung sein. Sein Finanzminister Jeremy Hunt hat diese für den 17. November angekündigt. 30 bis 40 Milliarden britische Pfund müssen eingespart werden, ein enormer Betrag. Solide Finanzen stünden im Zentrum seiner Politik, kündigte Sunak in dieser Woche an.
I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come.
Deswegen müssten auch schwierige Entscheidungen getroffen werden. Dazu gehört etwa die Frage, ob Unterstützungszahlungen erhöht werden müssen wegen der hohen Inflation. Die Regierung wollte das in der vergangenen Woche nicht zusagen. Offen ist auch der Anstieg der Pensionen. Die Regierung wollte auch hier nicht ausschließen, dass eine Erhöhung deutlich niedriger ausfallen könnte als eigentlich vorgesehen. Bleibt noch das Versprechen, nun endlich die Vorteile des Brexits umsetzen zu können. Doch daran sind schon einige Premiers gescheitert.
Viele Britinnen und Briten fordern nach der Ernennung Rishi Sunaks zum Premierminister Neuwahlen. Christoph Prössel berichtete aus London. Und das war Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und einen guten Start in die neue Woche.